Die göttliche Komödie soll in einer Sprache verfasst sein, in der sich auch die Weiber unterhalten, so hat es der Verfasser der göttlichen Komödie geschrieben, nicht in der göttlichen Komödie, sondern außerhalb in einem Aufsatz. Dante, er hat seine göttliche Komödie in Reimform verfasst. Im Studio ist jetzt Professor Hartmut Köhler. Seine neue Übersetzung der göttlichen Komödie ist sehr gelobt worden und erschien auf vielen Bestsellerlisten. Das heißt, der erste Teil der Übersetzung, die Hölle, die 2010 bei Reclam erschienen ist, jetzt im Frühjahr 2011 ist der zweite Teil, das Purgatorium, fertig geworden, das Fegefeuer also. Herr Professor Köhler, wie geht das denn eigentlich zusammen? Reimform und eine Sprache, in der sich auch die Weiber unterhalten, wie Dante selbst es formuliert hat.
Die Formulierung, eine Sprache zu wählen, die auch die Weiber verstehen, ist nicht etwa bösartig gemeint, sondern ist von Seiten Dantes ein schwerwiegender und für ihn gar nicht leichter Entschluss gewesen, nicht in der Sprache zu schreiben, die eigentlich für alle wichtigeren Dinge, sei es für wissenschaftliche Abhandlungen, zum Beispiel auch die Abhandlung über die Sprache, aus der das gerade genommene Zitat stammt, damals abgefasst wurden, nämlich im Lateinischen. Und Dante hat einen sehr kühnen Schritt getan, indem er für dieses große, allumfassende, wirklich universale Werk die Volkssprache nahm, die daraufhin einen solchen Sprung nach oben getan hat, dass sie für Jahrhunderte ein Niveau erreicht hatte, was damals um die damalige Zeit kaum eine andere Sprache hatte. Das hat für die Italiener die Folge gehabt, dass diese Sprache im Großen und Ganzen noch immer die heutige ist. Man hat nun in der Folge, insbesondere in Deutschland und seit dem späten 18. Jahrhundert bereits, sich überboten, Dante in Deutschen nachzubilden. Wir haben weit über 50 vollständige Übersetzungen der Commedia. Das hat zum Teil sehr beachtliche Werke gezeitigt, Nachahmungen gleichsam, hatte durch die Jahrhunderte hindurch seither einen großen Nachteil. Es war schwer zu lesen, trotz allem noch. Das dantische Reimschema widerspricht von Anfang an gewissermaßen der von Ihnen vorhin zitierten Forderung nach leichter Verständlichkeit. Es ist ein ausgesprochen anspruchsvolles Reimschema, was in Terzinen besteht und immer einen Dreifachreim verlangt. Und den in Deutschen nachzubilden, ist sehr schwierig und hat viele Übersetzer, die sehr genau sein wollten, auch zur Akrobatik verführt. Und führende Dante-Forscher haben das immer schon artikuliert und haben dem Wunsch Ausdruck gegeben, es müsste mal eine klar verständliche Prosa-Übersetzung vorgelegt werden, die auf jegliche geformte Sprache, also Reim und sogar auch Rhythmus, verzichtet und gleichsam eine dienende Rolle einnimmt, vielleicht sogar eine demütige. Und der Ansicht war ich eigentlich auch schon seit langem. Die deutsche Fassung soll unserer heutigen Sprachauffassung entsprechen. Sie soll in keiner Weise modernistisch sein. Sie soll nicht irgendwie exzessiv umgangssprachlich sein.
Also es wird klar, warum Sie sich für die Prosa-Fassung entschieden haben. Jetzt mal eine etwas persönlichere Frage. Die göttliche Komödie ist mit der Bibel die meist übersetzte Weltliteratur, die es gibt. Wie mutig ist es da, sich daran zu machen? Das kommt ja fast dem Mut gleich, die Bibel neu zu übersetzen. Wie sind Sie denn darauf gekommen, auf dieses unheimliche Abenteuer Dante neu ins Deutsche zu übersetzen?
Ja, also mutig, todesmutig, gewiss. Zunächst mal muss ich einfach sagen, dass ich eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Verlag habe, über die ich sehr glücklich bin. Der erste Anstoß, das will ich gar nicht verschweigen, kam auch von dort aufgrund, wie gesagt, anderer gleichsam Vorstufen, auch aus anderen romanischen Literaturen, die nicht ganz misslungen waren. Und man sagte mir eines Tages vom Verlag mit ruhiger Stimme, wir hätten gerne dort einen eigenen Dante. Und ja, man fügte mit noch ruhigerer Stimme hinzu, wir möchten gerne, dass Hartmut Köhler das macht. Daraufhin fiel ich fast vom Stuhl und bat mir 3 Tage Bedenkzeit aus. Aber wenn Sie es nicht weiter sagen, war ich im Grunde schon nach 3 Minuten entschlossen, denn so ein Angebot bekommt man nicht so oft. Ich ahnte ungefähr, mit welchen Schwierigkeiten ich zu kämpfen haben würde und was dann tatsächlich von Vers zu Vers, von Wort zu Wort an Hindernissen zu überwinden ist, das ist immer noch wieder neu und hat manchen Seufzer hervorgebracht und wird es auch noch weiterhin, denn es wird nicht leichter, sondern es wird eher schwerer. Das Paradies ist letzten Endes doch das Anspruchsvollste.
Aber ein Tintenfass haben Sie nicht an die Wand geworfen, oder?
Fast hätte mein Computer darunter zu leiden gehabt. Der wäre dann an die Wand geflogen. Aber nein, das ist so weit kam es Gott sei Dank nicht. Aber es gibt eine solche Fülle von Detailproblemen, nicht zuletzt im Paradiso dann, dadurch, dass Dante noch immer, trotz seiner Entscheidung für die italienische Volkssprache, das Lateinische als etwas besonders Gehobenes, Nobles, Edles empfindet, was er besonders hochgestellten Persönlichkeiten, die er ja auftreten lässt, zum Beispiel Kaiser Justinian in einer ganz langen Erklärung der römischen Geschichte, ja, da wimmelt die Sprache noch immer von Latinismen, die ein Italiener einigermaßen versteht, wenn er in der Schule ein bisschen Italienisch gelernt hat, die aber im Deutschen als solche nicht nachahmbar sind. Ich hatte von Anfang an zur Bedingung gemacht, und der Verlag hat sich sofort darauf eingelassen, dass man alle diese Dinge kommentieren kann. Und das ist man, denke ich, einem wissbegierigen Leser auch schuldig.
Das ist der Mann, der in der Hölle war, so wurde auf den Straßen in Verona gemunkelt, wenn Dante vorbeiging. Der erste Teil Ihrer Übersetzung, Herr Professor Köhler, das Inferno, die Hölle, ist bereits bei Reclam erschienen. Der zweite Teil ist gerade fertig geworden. Im Vorgespräch sagten Sie mir, die Hölle sei das Allerschlimmste gewesen.
Psychisch, ja. Wer immer sich bis dahin hindurchgearbeitet hat, wird es nachempfinden können. Die Bedrückung, die man empfindet als Leser, aber natürlich erst recht als Übersetzer, weil man ja am längsten dabei verweilt, ist gewaltig. Und ich kann nicht anders sagen, als dass ich wirklich erleichtert war, als ich den Ausgang wiedergefunden hatte, den ja auch Dante, der Wanderer Dante, nur mit äußerster Mühe und Anstrengung findet. Und mehrfach ist er ja der Verzweiflung nahe. Und was er dort unten erlebt, ist zum Teil ja auch ganz entsetzlich. Da kommen wir natürlich auch dann in die Sphären oder Atmosphären, die wir aus dem 20. Jahrhundert zur Genüge kennen. Und man hat ja oft genug das dantische Inferno auch mit den Konzentrationslagern in Verbindung gebracht. Und das ist so bedrückend, dass man es durchaus als Erleichterung empfindet, wenn man hinaus darf und dann wieder Luft atmen darf, was unten ja sozusagen kaum möglich war. Und vor allem Licht und vor allem Farbe wieder erkennt, auch Musik hört. Und endlich mal wieder etwas Schönes zu Gesichte bekommt und etwas Erbauliches, auch wenn das ganze Purgatorium hindurch, Läuterungsberg, wie man es jetzt zu Recht übersetzt hat, wenn auf diesem Läuterungsberg noch immer ziemlich viel Bedrückung herrscht, weil immer noch ziemlich viel geläutert werden muss, das heißt gebüßt werden muss. Man ist ja eben gerade auf diesem Berg, um für seine irdischen Vergehen zu büßen.
Der Läuterungsberg, das Purgatorium, ist das theologisch gesehen ein sehr katholischer Ort? Das liegt nahe, das zu denken.
Also damals gab es ja nichts anderes als katholisch. Es ist nicht Dantes eigene Erfindung. Es hat sich lange herausgeprägt, diese Vorstellung vom läuternden Feuer. Das ist ja ursprünglich Ignis Purgatorius. Also danach ist auch das deutsche Fegefeuer gebildet. Dazu muss man sagen, dass die Vorstellung selber langsam sich verbreitet hat. Dass Dante es in sehr kühner Weise neu deutet, indem er erstens einen Berg dazu sich denkt, deswegen sprechen wir heute vom Läuterungsberg, und das eigentliche Feuer auf dieser Stufe ganz stark zurückdrängt, das kommt nur in einem Gesang im 27. Mal vor, während in der Hölle, im ersten Teil des Werkes also, noch viele der Büßenden in ganz schlimmer Hitze schmoren und dort unten also wirklich gequält werden. Außerdem kommt hinzu, dass wir geistesgeschichtlich, aber auch dogmengeschichtlich da etwas drin haben wie einen Fortschritt, insofern als die alte sogenannte manichäistische Anschauung, die nur Verdammte und Gerettete kennt, gleichsam eine Zwischenstufe erfährt. Und man hat nicht zu Unrecht immer wieder gesagt, dass das Purgatorium eigentlich in diesem Werk Dantes der Bereich ist, der unserer hiesigen gelebten Wirklichkeit am nächsten kommt.
Und die Todsünden spielen hier eine große Rolle.
Sie spielen noch immer eine Rolle, aber sie werden auch bestraft, nach wie vor ungefähr sogar in der gleichen Anordnung, etwas umgedreht wie in der Hölle, aber mit dem entscheidenden Unterschied, dass die dort Büßenden die Aussicht auf Erlösung haben, was sie in der Hölle eben nicht hatten. Und das ist so bedrückend.
Wie anderes auch, sind das sehr plastische Beschreibungen, wie die Todsünden bestraft werden, ja. Haben Sie da ein, zwei Beispiele dafür?
Oh ja, also er denkt sich aus, aber auch das ist nicht sein eigener Einfall, sondern das ist eigentlich sehr urtümliches Denken, was zum Teil sich bis heute erhalten hat, dass für bestimmte Arten von Vergehen, also beispielsweise für Hochmut, man etwas in der Form büßen muss, dass man hinuntergedrückt wird, dass man erniedrigt wird. Und so ist in der Hölle vielfach davon schon die Rede, von dieser Demütigung, aber durchaus auch noch auf dem Läuterungsberg, ganz plastisch, sieht man da eine Gruppe von ziehenden Wandernden, die große Lasten, Steine, Blöcke auf den Schultern tragen, sodass sie kaum darunter hervorschauen können und Dante sich bücken muss, um mit einem von ihnen ins Gespräch zu kommen. Das ist immer ganz besonders wichtig, dass Dante diese Menschen zum Sprechen bringen könnte. Und was er da alles erfährt, das ist eigentlich das Bewegendste an diesem ganzen Werk. Ein bisschen sehr vereinfacht, wie ein heutiger guter Journalist, der Menschen zum Sprechen bringen kann, die vorher keine Möglichkeit hatten, sich auszutauschen. Aber er leidet mit ihnen und er sieht, wie sie leiden, und er kann sich auch ein bisschen dabei immer ausdenken, was ihm selber womöglich, wenn er eines Tages in diese Lage kommt, nach seinem eigenen Tod, denn er geht ja als Lebendiger durch dieses Jenseits, was ihm da eines Tages blüht. Nicht? Und diese Spannung zwischen einem Lebenden, der also immer das Erstaunen der abgeschiedenen Seelen hervorruft, weil er noch einen Schatten hat und weil er spricht, weil er atmet auf der einen Seite, und diesen, ja, auf eine Art Astralkörper reduzierten Seelen, die auch sprechen, die auch noch leiden können, eine schwierige Vorstellung, die dann auch begründet wird. Es gibt ja sehr viel medizinisch-naturwissenschaftliches auch da drin. Diese Spannung gehört, das ist ein eigener Einfall und macht nicht zuletzt auch den Reiz des ganzen Erzählwerks aus.
Purgatorium, jetzt geht es ins Paradies. Der dritte Teil, Herr Professor Köhler, freuen Sie sich aufs Paradies?
Wenn ich sagen darf, ich bin bereits mittendrin. Es ist sowohl inhaltlich als auch sprachlich der anspruchsvollste Teil. Inhaltlich deswegen, weil nochmal eine Menge von Personen, nicht zuletzt die großen Kirchenlehrer, auch in allen ihren Kontroversen, wie vor allem Franziskus, aber auch Dominikus und später Heilige Bernhard und alle, dort auftreten. Es gibt ja auch immense Kontroversen, etwa zwischen Thomas von Aquin und anderen, auch der Kölner berühmte Gelehrte Albertus wird ja aufgeboten. Die kommen nun bei Dante alle zur Sprache, sie werden besucht gleichsam, sie haben alle ihren Platz in diesem Himmel. Und insofern ist dieser Himmel zunächst einmal noch auch wieder etwas äußerst Irdisches, denn alle diese Gestalten waren ja irdisch. Sie sind es jetzt nicht mehr, aber wenn sie sprechen, in dem Moment, wo sie über irgendetwas sprechen, sprechen sie über höchst irdische Dinge.
Herr Professor Köhler, letzte Frage. Sie haben sich sehr, sehr, sehr viel mit der göttlichen Komödie beschäftigt. Das ist naheliegend, wenn man sie übersetzt. Das ist ein theologisches Werk, ein psychologisches Werk. Das ist ein soziologisches Werk. Das ist ein historisches Werk. Was bedeutet Ihnen die göttliche Komödie?
Ja, Sie haben völlig recht. Die Vielfalt ist zunächst einmal immer wieder beeindruckend. Man lernt ungeheuer viel. Und gerade durch diese Vielfalt ist es auch immer so, dass man sich ganz überraschend oft angesprochen fühlt, und sei es nur in dieser erstaunlichen Vorstellung, die Dante sich von diesem Berg macht, der ja entstanden ist, eine fast kindliche Vorstellung, dadurch, dass der Teufel eines Tages aus dem Himmel hinuntergestürzt wurde und bei seinem Höllensturz so viel Erde verdrängt hat, dass auf der anderen Seite ein riesiger vulkanähnlicher Berg entstand. Das ist eine Art von kosmische, aber auch zugleich geologische Vision, die einen heute nur beeindrucken kann, dass da derartige Vorgänge überhaupt schon ausgedacht wurden. Und man dann am anderen Ende der Welt aus dem Ozean, den er sich vage vorstellte, einen Berg aufschießen sieht, auf dem man dann also die moralischen Probleme durchspielt. Es ist also eigentlich auf Schritt und Tritt irgendwo eine Gegenwartsbeziehung möglich, und die Freude daran, wenn Sie so wollen, ist durchaus dieser immer mögliche, auch oft notwendige Bezug zu unser aller Leben heute in der einen oder anderen Weise.
Vielen Dank, Professor Hartmut Köhler. Seine Übersetzung der göttlichen Komödie, erster Teil, Die Hölle, das Inferno, ist sehr gelobt worden, erschien auf vielen Bestsellerlisten. Jetzt ist der zweite Teil seiner Dante-Übersetzung bei Reclam erschienen. Das Purgatorium, das Fegefeuer, das Buch hat 690 Seiten und kostet 32,95 €. Vielen Dank.
Ich danke ebenfalls.